Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ja ein Format, das alle zwei Wochen gratis erscheint. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Vorhaben mit einem Abo über Steady unterstützt. Da bekommt ihr on top natürlich noch weitere Gespräche, außerdem exklusive Rezensionen und Vertiefungen, aktuell übrigens auch zu Elden Ring. Was da so bisher geschah, da habe ich mich ein bisschen hineingekniet in die Geschichte. Und da bin ich auch schon beim richtigen Stichwort Geschichte. Denn ich spreche schon seit einigen Monaten mit dem Christian Endres über verschiedene Gattungen der Literatur, der Fantastik, über Fantasy und Science-Fiction, allen möglichen Facetten. Und weil wir ein bisschen Bammel davon hatten, uns der epischen Fantasy, der High-Fantasy zu widmen, haben wir uns dazu entschieden, heute über die Tier-Fantasy zu sprechen. Aber erstmal begrüße ich den Christian natürlich. Hallihallo.
Hallo zusammen.
Du hast ja gerade deinen Roman veröffentlicht, Die Wolfszone. Und da spielen ja auch Cyborg-Tiere eine Rolle. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns mal den kleinen animalischen Helden zu widmen.
Ja, genau, der Tier-Fantasy. Wir haben uns zwar vor der epischen Fantasy gedrückt, aber natürlich kann auch die Tier-Fantasy richtig episch werden. Zu Beginn unserer Genre- und Subgenre-Folgen hat sich ja die Definition so ein bisschen eingebürgert als unser Startschuss. Und bei der Tier-Fantasy gibt es Abstufungen, ganz klare. Also zunächst mal kommt die Tier-Fantasy natürlich aus den Jagdgeschichten und dergleichen, aus prähistorischen Zeiten, aus der menschlichen Frühzeit, genauso wie dann auch aus den Märchen und aus den Fabeln, es sei denn, seien sie aus der Antike oder aus dem Mittelalter oder aus der Zeit der Aufklärung. Da wirst du nachher auch noch ein bisschen was zu den Fabeln sagen. Und das waren so die Pools, aus denen dann die moderne Tier-Fantasy, sag ich mal, des 19. und 20. Jahrhunderts geschöpft hat und bis heute noch schöpft. Und wie gesagt, gibt es eine gewisse Bandbreite und es hat meistens mit dem Grad der Anthropomorphisierung zu tun. Also wie weit werden die Tiere vermenschlicht? Das ist eigentlich so das, wo man die Tierfantasy, also immer wenn Tiere vermenschlicht werden, in der Sichtweise oder in der Handlungsweise, sprechen wir von Tierfantasy. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Auswüchse und Ausprägungen dieser Vermenschlichung. Also in der Basic-Form sind es einfach Tiergeschichten, wo sich die Tiere weitgehend realistisch verhalten und wir ihre Gedanken und Aktionen literarisch dargestellt bekommen und verfolgen. Das ist so die Baseline, sage ich mal. Und die bekannteste Form ist dann eigentlich eine Stufe weiter, nämlich, dass die Tiere untereinander reden und kommunizieren, aber sich ansonsten immer noch wie Tiere verhalten in ihren Bewegungsmustern, in ihren Instinkten, in ihren Gedanken. Aber sie führen halt Dialoge mit Artgenossen oder auch mit anderen Tieren und handeln vielleicht noch ein Stück weit menschlicher als in der klassischen reinen Tiergeschichte. Und das sind natürlich die großen Klassiker dann die Beispiele. Also da haben wir Watership Down von Richard Adams, da haben wir die Dschungelbücher von Rudyard Kipling. Moderner Erfolg waren die Warrior Cats von dem Autorinnenkollektiv Erin Hunter. Auch J.R.R. Tolkiens Rover Random könnte man mit reinnehmen, mit dem kleinen Hund. Und im Videogame-Bereich zum Beispiel denke ich da sofort an Echo, den Delfin, der ja mehrere Teile gesehen hat, oder eben auch an Stray aktuell. Dann gab es die Zeichentrickserie, Als die Tiere den Wald verließen, die wahrscheinlich vielen noch bekannt ist, die übrigens auch auf einer Buchserie von Colin Dawn basiert. Das ist so die klassischste Form der Tier-Fantasy. Und wenn man von der wieder ein Stück weiter vermenschlicht, sage ich mal, landen wir gleich beim nächsten Klassiker, nämlich Farm der Tiere von George Orwell, dieser ultimativen sozialen und politischen Metapher, die heute noch genauso relevant ist, wie es eben auch sein 1984 ist, letztlich.
Ja, da hast du schon das weite Feld skizziert der Tierfantasy, die tatsächlich bis in die Urgeschichte des Erzählens zurückreicht. Also wenn man bedenkt, dass auch Sternbilder Namen von Tieren tragen, dass in jeder Mythologie der Welt im Grunde bei der Entstehung der Kosmologie Tiere eine Rolle spielen. Und dann ist so diese Faszination, die wir empfinden an Tieren, an dem Charakter der Tiere, an der Art und Weise, am Wesen, die liegt uns, jetzt hätte ich fast gesagt, die liegt uns im Blut, aber das war schon immer spannend für den Menschen, seine Natur, seine Umwelt zu beobachten und seine Schlüsse zu ziehen.
Ja, und trotzdem, obwohl die Faszination auf den Tieren so liegt, geht es eben in der Tierfantasy auch dann, wenn man wieder die Vermenschlichung weiter betreibt, ja schon seit jeher darum, dass die Tiere immer weiter vermenschlicht werden. Also der Reiz der Tiere lockt uns an. Und dann tun wir aber das, was Menschen immer tun, wir machen es noch menschlicher. Also weil andere Tier-Fantasy-Sachen, Brian Chucks Redwall, Gary Kilvers Gewiefte Wiesel, David Petersons Mouseguard, Stan Sakai's Usagi Yojimbo, natürlich die ganzen Duck- und Entenhausen-Comics von Disney, da sind die Tiere ja plötzlich mit mittelalterlichen Waffen, Burgen, Kleidung ausgestattet, in Disney fliegen sie Hubschrauber, haben Geldspeicher, Autos, Videospiele sind wie wir im Endeffekt, nur dass sie halt Tierfiguren sind. Ja. Also der Mensch schreckt dann halt nie davor zurück, sich diese Faszination fürs Tier in seinem Abbild wiederzugeben, dass die Tiere immer menschlicher werden.
Ja, es reicht tatsächlich von einer Form des magischen Verständnisses, dass man versucht, das Wesen des Tieres zu verstehen und daraus etwas für seine Gesellschaft, seine Kultur herauszuziehen. Also von dieser in Anführungsstrichen ernsten Beschäftigung mit dem, was Tiere ausmacht, bis hin, jetzt überspringe ich all das, was du richtigerweise schon erwähnt hast, all das, was uns sofort in den Sinn kommt, das überspringe ich jetzt mal, aber bis hin zum Kitsch, wo du das Gefühl hast, da werden letztlich nur noch die Konturen ausgetauscht und wir sehen eigentlich da dann eben einen tierischen Ritter oder irgendetwas anderes. Also das ist wirklich, das Spektrum ist enorm. Ich habe manchmal auch Probleme damit, was Tierfantasy angeht, da wirklich, also es muss schon sehr besonders sein, dass mich das richtig packen kann. Es ist auch nicht so, dass in meinen Regalen jetzt 1-2 Meter Tierfantasy sich befinden, sondern tatsächlich nur ein paar Dinge. Andererseits merke ich an mir genau die Faszination, die du angesprochen hast, wenn ich an Videospiele denke. Das fing ja an mit Echo the Dolphin, solchen Geschichten. Dann hast du aber auch in jedem Genre, also selbst in der Echtzeitstrategie, da gibt's ein Spiel namens Swine, also Schweine. Und da geht's darum, dass die Panzer fahren und sich einbuddeln können in die Erde. Dann hast du ein Spiel namens Dark Mouse. Das ist im Grunde eine Hommage an Dark Souls. Da spielst du eben die kleine Maus mit dem Schwert, die sich durchkämpfen muss. Du hast Stray erwähnt, natürlich das Katzenabenteuer und Katzen. Mhm. Katzen, das zieht sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen durch unser Gespräch. Die haben mit die stärkste Anziehungskraft und haben auch für einige der schönsten, finde ich, Geschichten gesorgt. Dann hast du im Videospielbereich Hollow Knight. Da geht es dann in die Welt der Käfer und so, die miteinander auch kommunizieren und die eine ganz andere Welt, eine ganz eigene Weltmythologie haben. Also Hollow Knight hat sicherlich auch eben aufgrund dieser charakteristischen Tiermotive und Tierfantasy so fasziniert. Und kürzlich hatten wir, um das jetzt damit vielleicht so eine kleine Tür ins Mittelalter oder die Vergangenheit zu öffnen, kürzlich gab es ein Strategiespiel, ein Rundenstrategiespiel namens Inculinati. Und da wurden mit magischer Tinte Wesen aus der mittelalterlichen Buchmalerei lebendig. Die repräsentierten dann wieder die komplett humoristische Seite. Also da konnte man mit einem Furzangriff, konnte ein Esel zum Beispiel attackieren. Dann hast du auch eine Katze gehabt und so weiter. Also das Spektrum ist sehr breit. Und also das reicht wirklich von der ernsten Beschäftigung mit gesellschaftlichen Inhalten. Animal Farm, George Orwell hast du erwähnt, wo die Kritik zu spüren ist, bis hin zum humoristischen Klamauk, als auch zum Fantasy-Epos. Also ich hoffe, wir werden uns nicht komplett verirren.
Ich würde dich gerne was zu Videogames fragen.
Ja.
Würdest du Donkey Kong zur Tierfantasy zählen?
Ich habe Videospiele tatsächlich noch nie in diese Kategorie eingeordnet für mich. Das war, für mich gab es immer Jump'n'Run, Rollenspiel, Action-Adventure. Und innerhalb der Videospiele waren Tiere als Charaktere eigentlich immer relativ normal. Also nicht so besonders, dass ich es da eingeordnet hätte, aber man könnte es tun. Warum nicht?
Ja, aber das habe ich mich im Vorfeld gefragt, so, wo ich über die populärsten Beispiele aus dem Videogame-Bereich nachgedacht habe. Und da bin ich dann eben auch gleich bei Echo oder bei Crash oder so gelandet und dachte dann aber eigentlich, der große bekannte Affe des Videogames ist ja eigentlich Donkey Kong. Und letztlich bewegst du ja in den Spielen dann auch in den späteren die Affenbande. Also.
Es waren schon immer Sympathieträger. Und Tiere eignen sich als Helden einfach sehr gut, weil man sie auf der einen Seite gut zeichnen kann, also im kompletten Sinne, nicht nur rein visuell, sondern eben auch beschreiben kann als Schriftsteller. Und wenn du mit Tieren arbeitest, kannst du sicher sein, dass jeder Mensch eine gewisse Vorstellung davon hat, was er damit verbinden kann. Tiere sind ja auch Symbole für so vieles. Und du hast ja die Fabeln vorhin schon erwähnt. Und wenn man da mal ganz weit zurückgeht, in die ersten Geschichten eben über Tiere, da landen wir fast wieder in eine Wolfszone wie bei dir.
Ist gut, können wir gerne öfter machen.
Ja. Denn da sind wir im 3. Jahrtausend vor Christus bei den Sumerern, also im Zweistromland Mesopotamien, im alten Babylon. Und die erste Fabel der Geschichte, die stammt von so einer Keilschrifttafel. Und das ist ganz faszinierend. Die ist sehr, sehr kurz. Und wahrscheinlich war das ein Lehrstück, entweder um sich mit Mathematik zu beschäftigen oder mit dem Schreiben als solchem. Und die kann ich ja mal kurz erzählen. Also es gibt sie nicht als poetische Geschichte, sondern als eine Zusammenfassung. Es geht darum. Es ist die Fabel vom klugen Wolf und den 9 dummen Wölfen. 9 Wölfe besitzen zusammen 10 Schafe. Und jetzt haben die das Problem, wie sollen sie die aufteilen? Wer kriegt wie viel Schaf? Jetzt gehen diese 9 Wölfe mit den 10 Schafen zu einem klugen Wolf. Und der sagt ihnen, ihr müsst das so machen. Ihr seid ja 9 Wölfe. Also bekommt ihr ein Schaf. Dann habt ihr zusammen eine 10. Ich bin ein Wolf, ich krieg 9 Schafe, macht ebenfalls 10. Das wäre eine gerechte Teilung. Dass der Wolf, ja, was verbindet man mit dem Wolf? Das Listige, das Gierige, das Gefräßige, keine Ahnung. Hier wirkt er ja fast wie ein Fuchs. Und ich glaube, es gibt auch Editionen, wo es letztlich ein Fuchs war. Aber das ist so, das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Und wenn man überlegt, dass das im 3. Jahrtausend vor Christus bei den Sumerern schon so ein Thema war, Tierfantasy im weitesten Sinne, sage ich mal, dann ist das schon faszinierend. Ne?
Ja, weil du einfach diese mythologische Verbindung auch irgendwo hast. Also Menschen und Tiere haben ja früher noch viel näher beisammen gelebt, als wir es heute in einem Großteil der Welt tun. Also gerade in diesen auch Jäger- und Sammlergesellschaften noch aus der Ur- und aus der Frühzeit herauskommend, da hast du ja eigentlich auf Augenhöhe mit den Tieren gelebt, ne? als menschliche Gesellschaft, sage ich mal. Und da war dann auch die Nähe zu den Geschichten, zu den Mythologien, den Göttergeschichten, den Sagen, das sind die Tiere automatisch ja reingeschlüpft und vorgekommen. Und oft genug sind ja dann auch die Götter in Tiergestalt gekommen. Und das kennen wir ja alles. Und ich glaube, diese Verbindung haben wir einfach nie, ja, warum hätten wir es auch tun sollen? Aber wir haben sie einfach nie abgelehnt und nie abgelegt. Und deswegen haben wir heute noch auch diesen Draht zu Tieren. Und das auch in der Folge zur Faszination für Tiere und dann eben auch zu Fabeln früher wie heute für andere Tiergeschichten der Moderne. Ich denke, das ist wirklich wieder so eine Saat, die einfach in der Urzeit mal in den Menschen gepflanzt wurde und sich bis heute erhalten hat. Diese Verbindung zu Tieren, die aus ganz anderen Lebensumständen natürlich unserer Vorfahren entstanden ist. Und da war es ja auch wichtig, dass die an der Höhlenmalerei oder so gekennzeichnet haben, da sind die Säbelzahntiger, da die Mammuts, da die Riesenwölfe oder sowas. Und um das noch ein bisschen plastischer zu machen, haben die dann in ihren Erzählungen magische, göttliche Eigenschaften bekommen, um die Auseinandersetzung mit den Tieren fand dann eben in Geschichten statt, auch und in Überlieferungen. Und so hat die Tierfantasy, glaube ich, einfach erzählerisch und auch letztlich im zivilisatorischen Wachstum großen Einfluss genommen auf, wie wir Tiere sehen und was wir durch Tiere ausdrücken und dass Tiere der Spiegel sind, durch den wir auch uns sehen.
Ja, das hast du schön ausgedrückt. Ich würde auch sagen, dass das tief verwurzelt ist in der Historie, vielleicht auch im kollektiven Unterbewusstsein. Und man erkennt das ja auch bei den Kulturen, die vielleicht nicht diesen Bruch hatten, wie Europa mit der Christianisierung, weil die auch dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge verteufelt worden sind und das ja auch nicht ohne Grund. Der Teufel als solcher, die Katze, die Ratte, der Hund, all das wurde negativ konnotiert, war aber über Jahrhunderte durch die Antike hinweg, und ich habe ja vorhin die Sumerer genannt, jetzt springe ich einmal in die Antike der Griechen und Römer. Also wir haben ja da Aesop, wir haben Hesiod. Die antiken Philosophen haben sich auch, wie selbstverständlich, mit dem Tier als Symbol und Motiv beschäftigt. Und Aesops Fabeln wurden dann irgendwann im mittelalterlichen Europa, das war ja dann christianisiert, aber die erfreuten sich dann wieder größerer Beliebtheit, die wurden umgesetzt und auch in Deutschland dann irgendwann von Lessing und Goethe wieder ausgegraben, die dann selber Fabeln geschrieben haben. Was ich damit sagen möchte, wenn man nach Japan schaut, wo der Shintoismus relativ ungebrochen fortbesteht, da ist diese Beseeltheit der Natur, die ja eben nicht nur Flüsse, Berge, Wälder betrifft, sondern eben auch Tiere als Träger eines, ja, wie soll man sagen, eines, eben einer Seele, eines Zaubers, eines Charakters, das ist bei denen ganz selbstverständlich und kommt ja auch in so Animes wie Prinzessin Mononoke wieder raus, dass die Natur und dass die Tiere eben ein Teil des großen Ganzen sind, dass der Mensch manchmal auch gar nicht so richtig überblicken kann. Das ist bei den germanischen, keltischen, slawischen Kulturen Europas so ein bisschen verloren gegangen, weil es eben gar nicht richtig aufgezeichnet worden ist. Wie stark, wie wirkmächtig diese Bilder sind, auch dass ein Tier einen Charakter hat, da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Genau, dieser Punkt hat sich in Europa dann eher in die Märchen verzogen.
Richtig.
Aus der Mythologie raus, aus dem Religiösen raus, da war das die Boxbeinigkeit, das ultimative Böse. Und dafür mussten dann die Geißlein und so eben ins Märchen fliehen, sage ich mal. Ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber...
Ich finde es aber ein schönes, das hast du schön ausgedrückt, weil du hast vorhin erwähnt die Höhlenmalerei. Und selbst da gibt es jetzt aktuellere Erkenntnisse darüber, dass die dort gezeichneten Tiere an den Wänden, dass die Leute damals einen sehr realistischen Blick hatten auf die Tiere. Du kannst da, was die Position der Wirbel, der Beine, des Kopfes und so weiter angeht, die sind überraschend naturgetreu dargestellt. Ich dachte früher immer, es geht eher in diesen magisch-schamanistischen Bereich, dass das vielleicht ein bisschen surreal überzeichnet ist. Aber die hatten natürlich auch aus praktischen Gründen, weil sie eben Jäger waren und genau wissen mussten.
Das war Alltag.
Richtig. Sind die, was Tiere angeht, hatten die einen sehr realistischen Blick darauf. Und wenn man sich die indigenen Völker anschaut, die ja bis heute noch ihre Kinder, wie selbstverständlich dann eben, mit bestimmten Tieren, also dann heißt eben jemand Standing Bear oder so.
Oder die ganze Totemkultur in der Sache, ja.
Wir nennen das jetzt Tier-Fantasy. Das trägt auch einen gewissen Kitsch in sich, sage ich mal. Aber andererseits trägt es auch was die Kulturgeschichte der Menschheit angeht, trägt es eine Faszination in sich, die einfach auch ja fast schon selbstverständlich ist, die wir vielleicht nur so ein bisschen an den Rand gedrängt haben.
Ja, auch eine symbiotische Beziehung, die wir aus den Augen verloren haben, gerade im industriellen Zeitalter und auch in der Moderne. Die Faszination spüren wir noch. Es hat aber nicht unbedingt Einfluss auf unseren Respekt oder was auch immer gegenüber Tieren und der Natur. Und das soll jetzt nicht missionarisch klingen, aber es ist ja schon dieses Ganze mit hoher Fleischverzehr und gedankenloser Fleischverzehr fast manchmal. All diese Dinge oder so. Zeigt ja auch eine gewisse Abkehr von diesem Ursprünglichen, von diesem nur das nehmen, was man wirklich braucht und dass man auch nicht immer so viel kriegt, wie man braucht in so Jagdgesellschaften zum Beispiel, ne, wo die Regulierung durch die Natur noch vorgenommen wurde letztlich, die Chancengleichheit auch größer war. Ich denke, dass sich unsere Beziehung zu Tieren und zur Natur schon auch gewandelt hat und wir in diesen Geschichten dann so ein bisschen diesem Urtümlichen nachspüren vielleicht auch ein Stück weit. Und was natürlich auch ein Faktor ist, wann immer wir über Tiergeschichten reden, das ist hier im, also du hast es die Naturvölker genannt und alles, und wenn wir dann über die Christianisierung und in die Aufklärung gucken, dann wird die Tiergeschichte hier bei uns in Europa plötzlich ein sehr politisches Instrument auch.
Ja, und das ist auch ein Wesensmerkmal schon der Fabel gewesen. Selbst dieses kleine Stück aus der Sumera mit dem Wolf, der die Beute teilt, nicht ganz gerecht. Selbst da ist ja schon im Augenzwinkern auch etwas, da wird etwas gesagt über Gier und auch über Besitz.
Ich habe sofort ans Finanzamt gedacht.
Ja, und die Fabel, ein Wesen der Fabel ist tatsächlich auch immer gewesen, dass sie in gewisser Weise belehrend sein wollte oder eine Weisheit vermitteln wollte. Mhm. Und da gibt es ja dann die berühmte Moral von der Geschichte. Mhm. Und die steckt eigentlich auch immer in der Fabel und die wanderte dann von der Beschreibung des des Menschen, all seiner Fehler und so weiter. Also die Gier ist ja nur eins. Dann gibt es den Stolz, dann gibt es die Angst, die Treue, die List. Wir haben vieles genannt, das Störrische und Faule. Und für alles gibt es ein bestimmtes Tier, was aus irgendeinem Grund damit assoziiert wird. Das Störrische, Faule, da denkt man immer an den Esel, der dann auch in der Fabel eben so genannt wird. Dann hast du das Listige und Schlaue des Fuchses. Wir haben den Wolf genannt, der mit der Gier gleichgesetzt wird, oder das Vorlaute und Freche, da ist man beim Kaninchen. Und das Spannende für mich als Freund von Geschichten ist, dass diese Tiere diese Charaktermerkmale haben und gleichzeitig auch einen Namen bekommen haben. Das war dann vor allem in der Neuzeit, also bei Lessing, Goethe, Wilhelm Busch, die haben die ja auch benannt. Das heißt, so ein Charakter musste irgendwie heißen. So heißt der Storch, mit dem man den Stolz verbindet, Adebar. Und die Gans, die als geschwätzig gilt, Adelheid. Meister Petz ist der Bär, der ist gutmütig und ein bisschen naiv. Und dann haben wir da aber zum Beispiel die Henne, die ist eitel und die nennt sich Kratzefuß. Oder der Kranich gilt als bürokratisch und wird Lütke genannt.
Auch sehr schön, ja. Diese Stempel, die wir den Tieren da aufgedrückt haben, sind natürlich teilweise auch misleading, also irreführend. Ne? Also beim Esel weiß man ja heute, dass das Störrische tatsächlich eher durch eine ganz hohe Achtsamkeit für seine Umgebung kommt. Also weil er alles wahrnimmt und Veränderungen als Gefahren erstmal erkennt zum Beispiel und deswegen anhält, weil es ein sehr waches Tier ist und so. Oder auch beim Kaninchen. Natürlich sind Kaninchen und Hasen Fluchttiere, aber gleichzeitig ist ein Mutterkaninchen trotzdem super mutig und geht zur Not doch auf eine Schlange los, wenn die kleinen Kaninchen bedroht. Also der Mensch projiziert da auch wieder und ist da sehr endgültig und urteilend und verurteilend in seiner Definition der Tiereigenschaften. Und ich weiß nicht, ob ich vor einem Grizzlybären stehen würde und dem sagen würde, dass er naiv und langsam ist. Vielleicht vor Puh, dem Bären, dem berühmten aus dem 100.000 Morgenwald von A.A. Milne, dem britischen Klassiker, den dann auch Disney wieder in so einer Disney-Fassung verändert und auch wieder unsterblich gemacht hat. Aber ich will damit sagen, diese Attribute, sie sind oft zutreffend und man sieht dann auch in manchen Menschen diese Tiere, ja, so Nagetiergesicht ist ja was ganz Böses, was in vielen Fantasy-Romanen immer verwendet wird, so in Rollenspielen das Rattengesicht oder so. Aber es ist natürlich auch manchmal dem Tier gegenüber nicht gerecht. Wobei ich jetzt nicht für Adelheid die Gans sprechen kann.
Die Fabel ist im Grunde die Mutter aller Stereotype. Du hast all das, was wir so schnell in eine Schublade stecken wollen, findest du eben in der Fabel. Und du hast recht, das ist natürlich alles andere als, sage ich mal, zoologisch weise. Oder?
Aber das ist eben auch, weil die Fabel und die Tiergeschichte und die Tierfantasy und auch das Märchen mit Tieren, weil es da immer um Projektion geht. Ja, und wir projizieren eben menschliche Eigenschaften, Eigenheiten und Charakterzüge auf die Tiere. Und es ist ja auch ein bisschen so, wie du jede wissenschaftliche Zahlenreihe so lang verdrehen kannst, bis sie zu deiner Aussage passt, immer im Großen und Ganzen. Wenn du sie lange genug in die Mangel nimmst und von verschiedenen Seiten betrachtest und mit anderen Sachen fütterst, so ist es auch ein bisschen mit Tieren. Ich kann den Wolf zum stolzen Jäger machen, aber ich kann ihn auch zum opportunistischen Aasfresser machen, sag ich mal. Ne? Das ist, wie es mir halt gerade passt in meiner Darstellungsform oder in meinem Ansinnen, wie ich ihn zeigen möchte.
Es gibt natürlich durch die Kulturgeschichte hinweg einige gemeinsame Betrachtungen von Tieren. Also wenn man jetzt sich anschaut, was die Japaner, die Griechen, indigene Völker, wie die Tiere eingeschätzt haben, da gibt es schon Gemeinsamkeiten. Die häufigste wahrscheinlich beim Löwen, der als stolz, mächtig und gefährlich gilt.
Der König.
Richtig, fast durch alle Kulturen hinweg. Aber es gibt auch Unterschiede, die dann eben auch darauf deuten, dass manche Tiere halt auch in bestimmten Kulturen besonders gewertschätzt worden sind oder eben nicht. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass bei, ich weiß nicht, ob es bei Aesop war oder dann schon bei Goethe, der Rabe, der übrigens den Namen trug, Pflückebeutel, der galt bei einigen auch als eitel und dumm. Wohingegen wir natürlich heute wissen, wie unfassbar schlau diese Tiere sind. Der galt als besserwisserisch auch oder eigenbrötlerisch. Dabei sind Rabentiere auch unheimlich treue Tiere.
Ja, wahnsinnig sozial auch. Ja,
also von daher ist Tierfantasy immer auch so ein Ausdruck vielleicht des der Kultur und des Zeitgeistes, je nachdem, wo die Geschichte herkommt, finden sich da vielleicht andere Adjektive, Charaktermerkmale. Und den Bären zum Beispiel als ja träge und unklug zu bezeichnen, ist natürlich schon gewagt.
Könnte natürlich aber auch einen Grund haben, weil der Mensch dem Bären nicht immer viel entgegenzusetzen hatte früher, wenn der das Vieh gerissen hat oder so im Mittelalter oder wann auch immer. Und man dann versucht hat, so ein bisschen die Angst rauszunehmen vielleicht auch. Weißt du, dieses, er ist doch nur ein Bär. Ich meine, der ist halt groß, deswegen kann er den Stall knacken oder auf der Weide wüten oder den Pilzsammler schnappen. Aber am Ende des Tages, um nochmal bei Puh dem Bär zu sein, ist es halt nur ein dummer alter Bär.
Oder der Dachs zum Beispiel, bei Reineke Fuchs von Goethe, der gilt, genannt wird er Grimbart, das gefällt mir.
Hat sich bis heute auch etabliert, also nicht etabliert, sondern erhalten. Also Reineke Fuchs und Grimbart Dachs, das kennt man, finde ich, noch.
Ja, und er gilt dort halt als bedächtig und ruhig. Aber wer sich ein bisschen mit dem Dachs beschäftigt, der kann unfassbar wild sein, eben auch zu so einer Art Wolverine werden. Ne?
Leg dich nicht mit einem Dachs im Mondlicht an.
Ja, also wie gesagt, die Fabel, die ist dann im Mittelalter wieder einigermaßen, also wurde sie wieder beliebter. Da wurden wieder mehr Geschichten erzählt. Das Mittelalter war ohnehin wesentlich lustiger, humoristischer, satirischer, als man denkt. Ich hatte ja Culinati erwähnt, das beruht ja eben auf der Buchmalerei des Mittelalters. Und in dieser Buchmalerei waren Tiere eben auch Träger für Humor und Gesellschaftskritik, die sehr bissig sein konnte und sehr hart sein konnte. Da habe ich mich tatsächlich gewundert, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und in der frühen Neuzeit, in der Aufklärung, die du erwähnt hast, diente dann letztlich die Fabel auch dazu, um dem ja schon festgefahrenen Stände und System des Adels auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Und da wurde es auch schon ein bisschen gefährlicher. Also wenn es darum ging, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und insofern...
Die Fabel wurde ein Instrument auch der Zensur, ein Schnippchen zu schlagen und immer da hart an der Grenze und im Wind zu segeln tatsächlich. Also, weil man konnte natürlich sagen, ja, es ist doch jetzt nur ein Fuchs, der da spricht, aber jeder hat gewusst, das ist der König oder der Adelsstand, der dadurch den Kakao gezogen wird.
Ich glaube, das ist auch eine sehr vielfältige Entwicklung dann gewesen, die immer so ein Spiegelmoment hatte. Irgendwas wollte man sagen, eine Moral von der Geschichte, eine Satire, eine Ironie. Man wollte irgendetwas mitteilen, mal mehr oder weniger belehrend oder auch politisch. Und die Tierfantasy, über die wir heute sprechen, die moderne Tierfantasy, die hat sich letztlich daraus entwickelt, aber dann zu einer recht eigenständigen Gattung, ne?
Ja, ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich chronologisch ein bisschen weitergehen, dann landen wir ja so im edwardianischen, viktorianischen Zeitalter. Und da kommt mir natürlich sofort der Klassiker Wind in den Weiden von Kenneth Graham in den Sinn. Und da finde ich, um den Zeitpunkt herum, der Menschheit geht's noch relativ gut vor den Kriegen, wird so ein bisschen gemütlich und cozy alles, die Tierfantasy, ne? Also gerade jetzt so dieser Wind in den Weiden Klassiker ist einer meiner Lieblingsklassiker. Du hast auch schon vor dem Gespräch gesagt, dass du es sehr hoch schätzt. Wind in den Weiden ist total gemütlich, ne? Dieses Themsetal, die Tiere tragen alle so Tweedjacken, so sehr vermenschlicht. Der Köterich fährt dann ja später auch Auto, zwar nicht besonders gut, aber er tut es. Es gibt eben den Dachs, Köterich, Ratte, Maulwurf, das sind alles so eingefleischte Junggesellen, so ein bisschen wie Holmes und Watson, und die leben da in ihren Häusern am Fluss und machen Picknicks und klar, sie müssen dann auch die Wiesel verkloppen, aber es ist trotzdem irgendwie gemütliches Abenteuer, sag ich mal. Da ist dann nicht mehr viel Politik und Belehrung. Man kann es natürlich auch wieder reinlesen, natürlich gab es das auch, aber Wind in den Weiden ist ja auch, wie übrigens auch Tolkien's Rover Random und auch Puh der Bär von Malen, aus Kindergeschichten entstanden, die Schöpfer ihren Kindern erzählt haben, die sich für ihre Kinder ausgedacht haben. Und weil das dann so im Bekanntenkreis so Wellen schlug, wurden dies, und auch in der Familie, wurden diese frühen, modernen Tiergeschichten nach den ganzen politischen Fabeln, wurden die dann so, ja, Kinderbücher erstmal in der Wahrnehmung, Bestseller obendrein, also Wind in den Weiden war erfolgreich, Puh, der Bär war auch sehr erfolgreich, ist es ja bis heute, aber da hat die Tierfantasy so ihre erste Wandlung, glaube ich, dann auch durchlaufen, sehr weg vom Ursprünglichen, sehr weg vom Mythologischen, obwohl in Wind in den Weiden ja diese eine Szene drin ist, die in den meisten für Kinder adaptierten oder gekürzten Fassungen rausgeschnitten wird, die Szene, in der Ratte und Maulwurf auf den Gott Pan treffen, auf der Suche nach dem Kind des Otters.
Ja, das streift so ein bisschen auch die Folklore, die sich in der Zeit auch großer Beliebtheit erfreute, also märchenhafte Erzählungen, Gruselgeschichten und sowas.
Und natürlich auch diese archäologische Freude an alten Mythologien, die war ja in diesem Empire, britischen Empire der Entstehungszeit Ende 19, Anfang 20. Jahrhundert, war die natürlich auch sehr ausgeprägt, gerade auch in den etwas höheren Gesellschaftsschichten. Alle haben sich für Ägyptologie und sowas interessiert plötzlich wieder. Und das glaube ich, zeigt dann auch, dass plötzlich in dem Flusstal so ein Gott auftaucht. Das ist nicht nur der Gott der Natur, sondern ich glaube auch, das zeigt einfach diese Faszination, die dann in der Gesellschaft herrschte für Tiere. Aber das ist nicht das, wo es uns in Wind in den Weiden geht, finde ich.
Es drückt schon auch die Sehnsucht aus. Also du hast es sehr schön beschrieben. Ich finde, der Wind in den Weiden ist auch einer der besten Romane überhaupt aus diesem Genre, wenn wir es denn Tierfantasy nennen wollen. Der kommt ja von Kenneth Graham, wurde 1908 veröffentlicht. Und Graham ist als Schotte aufgewachsen in den Highlands, war bei seiner Großmutter oft, hat dort Geschichten gehört, war da viel wandern. Und diese Sehnsucht nach der Unberührtheit der Natur, ja fast so ein romantisches Gefühl, das drückt sich dann auch in dieser frühen modernen Tierfantasy aus, dass man vielleicht das Gefühl hat, du hast da draußen im Jahr 1908 eben eine fast schon durchindustrialisierte Welt. Und man bekommt ja auch die Nachrichten von all dem, was nicht so gut läuft. Wir befinden uns aber noch in einer Zeit vor der großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und man hat das Gefühl, wenn man Der Wind in den Weiden liest, dass die Zeit auch stillsteht. Und man kann bei der Lektüre wirklich zurückreisen in diese Idylle, die man sich da vorstellt, mit Dachsen, mit Mardern, mit Wieseln.
Mit denen es aber nicht so idyllisch ist, also zumindest mit den Wieseln.
Das stimmt. Und es gibt ja den wunderbaren Comic auch dazu, der vor ein paar Jahren bei Splitter, glaube ich, erschienen ist.
Genau, von Michel Plessier.
Ja, in diesem franco-belgischen Stil. Den habe ich mir damals auch zugelegt und der hat mich nochmal zurückgebracht. Ich habe das Original erst sehr spät gelesen, Der Wind in den Weiden. Bei mir war unten am Fluss früher, da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde auch sagen, dass das der Klassiker schlechthin ist, der die moderne Tierfantasy in dem Sinne einleitet.
Ja, vor allem auch eben durch so eine zeitliche Positionierung vor Pooh, vor Watership Down und vor Farm der Tiere, die dann zusammen dieses Gestirn, dieses am oberen, dieses Pantheon quasi der modernen Tierfantasy bilden. Und bei Wind in den Weiden ist es natürlich auch, finde ich, noch so, dass, also die Illustration war noch immer sehr, sehr wichtig dafür von Shepard. Und im deutschsprachigen Raum haben wir ja dann noch eine sehr, sehr schöne, vollmundige Übersetzung von Harry Rowold dazu bekommen. Es gibt auch wahnsinnig viele Ausgaben mit ganz unterschiedlichen Illustrationen, finde ich auch interessant. Ich finde es auch cool, dass es bis heute Künstler und Künstlerinnen gibt, die Kalender und Artworks zu diesem Klassiker machen, die man auch als Artprints dann online bestellen kann, die so ein bisschen davon leben, quasi Wind in den Weiden noch immer zum Leben zu erwecken. Und selbst ich als deutschsprachiger Autor habe mich in meinem Leben schon mehrfach in meinen Geschichten mit Wind in den Weiden beschäftigt. Also schon Ende der 2000er zum Beispiel, da hatte ich, glaube ich, auch so eine ganz starke Tier-Fantasy-Phase, wo ich auch alles von Richard Adams gelesen habe. Ich habe sogar, das als Exkurs kurz, ich habe Richard Adams sogar mal per Fax noch interviewt, so lange ist das her, wo er schon in recht hohem Alter war. Und da habe ich echt so eine Tier-Fantasy-Phase gehabt. Und da habe ich zum Beispiel ein Sherlock Holmes Wind in den Weiden-Crossover für meine erste Holmes-Story-Sammlung Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes geschrieben, wo plötzlich eines Wintertags Maulwurf und Ratte an der Baker Street klopfen, weil sie die Hilfe von Sherlock Holmes und Dr. Watson brauchen, weil Kröterich verschwunden ist. Und dann gehen die zusammen nach Toad Hall. Also ich habe quasi das Flussdelta ein bisschen näher an London gelegt und an die Baker Street und müssen dann gucken, wo ist denn der Kröterich abgeblieben. Und erst vor 2 Jahren, also wirklich jetzt in meiner jetzigen Schaffensphase, habe ich so eine Flash-Fiction-Geschichte mit nur 1000 Wörtern geschrieben. Das war nämlich die Ausschreibung von einer Anthologie auf Englisch, einer amerikanischen, 99 Fleeting Fantasies, also 99 so kürzest Geschichten, und meine, die ich erst auf Deutsch geschrieben, dann ins Englische übersetzt habe, die auch angenommen und abgedruckt wurde, neben Stories von Charles Stross, Cat Rambo und Seanan McGuire. Meine Geschichte war ein kurzes Sequel zum Original Wind in den Weiden, wo der Dachs, Ratte, Kröterich und Maulwurf ein Picknick nachts machen, weil sie Sternschnuppen beobachten wollen, und dabei unterhalten sie sich halt auch so über die Frühzeit der Raumfahrt, eben über die griechischen ersten Sachen und über Poe und so, und dann erzählt Maulwurf eben, dass die Menschheit für so Gefährte am Himmel einen Namen hat, das Raumschiff, und Kröterich springt natürlich auf und sagt, er braucht ein Raumschiff und will dahin gehen, wo noch keine Kröte vor ihm gewesen ist, und das ist quasi der Beginn des Raumzeitalters in Wind in den Weiden.
Ja.
Also ich will damit sagen, diese Figuren sind immer noch sehr vital, sehr präsent. Es macht unglaublich Spaß, in dieses Setting einzutauchen, wie du sagst, wo die Zeit stillsteht. Aber trotzdem kann man es auch jetzt noch wunderbar besuchen, ob lesend, ob schreibend, ob als Theaterstück oder so. Also diese Figuren haben sich einfach ihrer Magie und ihrer Faszination bis heute bewahrt letztlich. Das ist ganz erstaunlich für so Tierfiguren, finde ich, die schon so viele Jahre jetzt auch auf dem Buckel haben und eben nicht mehr so universell sind wie die Gestalten aus den Märchen und Fabeln, sondern es ist ja wirklich explizit die Gentleman aus dem Themsetal.
Das ist ja auch ein Phänomen in seiner Zeit schon gewesen. Also wir blicken jetzt nicht zurück auf irgendeine Nische oder auf ein Subgenre, das wir jetzt cool finden und ausgegraben haben. Denn der Wind in den Weiden war damals schon eines der erfolgreichsten Bücher, Kinderbücher überhaupt. Es hat recht lange gedauert, bis es das erste Mal illustriert wurde. Da habe ich im Rahmen meiner schönen Aussicht auf Guelph, das ist ja auch so eine Tierfantasy, über die können wir nachher nochmal sprechen, da habe ich geschaut, wann das zum ersten Mal wirklich bebildert wurde. Der Roman Wind in den Weiden erschien 1908 und erst 1931 wurde es tatsächlich von Graham Robertson illustriert. Und Illustrationen von Tieren sind durchaus relevant auch für Geschichtenerzähler geworden und gewesen. Denn zum Beispiel Brems Tierleben, dieser Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, der war für viele Autoren tatsächlich auch, also für viele moderne Autoren, eine Quelle, was Tiere Aussehen, Verhalten und Co. angeht. Und meines Wissens hat selbst Kafka Brems Tierleben zu Rate gezogen, um seine, er hat mal eine Geschichte über Hunde geschrieben, Forschung eines Hundes, hat er 1922 geschrieben. Da sind wir natürlich jetzt auf einem ganz anderen Pfad als gemütliche Tierfantasy, denn Kafka bedient sich da in Form des Hundes natürlich all seiner erzählerischen Kraft, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und das ist auch ganz lustig, dass dieser Hund sich eben Gedanken macht, wie so ein Wissenschaftler, wie ein Philosoph, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Und dieser Hund denkt zum Beispiel, dass das Futter einfach von oben kommt. Und in dieser ganzen Kurzgeschichte wird der Mensch kein einziges Mal erwähnt. Und der Hund denkt, dass es Lufthunde gibt. Wesen, die für bestimmte Dinge sorgen. Und der Hund beschäftigt sich natürlich vor allen Dingen eben mit dem Futter und so weiter, aber am Ende auch mit der Freiheit und seiner Welt. Und es ist ganz lustig, dass er im Grunde in seinem beschränkten Blick, in seinem beschränkten Vermögen, die Welt zu begreifen, letztlich auch wieder, das ist dann wieder typisch Kafka, die Beschränktheit des Menschen spiegelt, der sich eben auch denkt, gibt es da draußen noch einen Gott, gibt es Aliens oder irgendwas? Und genauso wenig wie wir diese ganze Welt oder alles sehen und begreifen können, kann dieser Hund das in dieser kleinen Fabel von Kafka eben auch nicht. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch eher die Tierfantasy lesen, auch heutzutage, die ein bisschen poetischer und idyllischer ist.
Ja, ich finde das auch witzig ein bisschen, jetzt, weil diese Weltsicht, wo es keine Menschen gibt und die auch nicht gezeigt werden, da musste ich sofort an die Peanuts, die großen Comic-Strip-Klassiker von Charles Schulz denken, wo ja zum einen immer nur die Kinder gezeigt werden und die Erwachsenen so gut wie nie präsent sind und nie thematisiert werden, als gäbe es in dieser Welt nur Kinder, also nur die Charlie Brown und die ganze Gang. Und natürlich haben die Peanuts mit Snoopy auch eine ganz berühmte Hundefigur und Tier-Fantasy-Figur, die wahnsinnig vermenschlicht ist. Und am Anfang in den 50ern ist Snoopy ja noch einfach ein normaler Hund, ein bisschen frecher, ein bisschen wacher, aber er wird ja später immer menschlicher. Er hat Hüte auf, er hat diese verschiedenen Inkarnationen, er ist der rote Baron auf seiner Hundehütte, der durch die Gegend fliegt und so. Das hat sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gesteigert. Und das ist dann auch so innerhalb einer Serie, einer Comic-Serie, an der Comic-Reihe, diese Verwandlung der Tierfigur letztlich vom fast noch normalen Hund hin zu einer Trickster-Figur eigentlich schon fast. Und gerade im Comic, weil wir dann auch diesen multimedialen Bogen so ein bisschen spannen aus Fabeln, aus Videogames, aus Literatur und jetzt dann eben Comic. Gerade der Comic ist durch ganz viele Comic-Strips und Tierfiguren von Disney natürlich unglaublich Tier-Fantasy-lastig. Also die Peanuts, die Ducks, Mickey Mouse, ich denke natürlich auch gleich an Pogo, an Calvin und Hobbes, an Garfield, die berühmteste Katze der Welt wahrscheinlich. Und wenn es visuell wird, sind Tiere auch sehr gerne benutzt. Das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, weil man so einen Niedlichkeitsfaktor hat, weil man wunderbar mit übersteigerten Expressionen von menschlichen Gesichtsausdrücken in diesen Tiergesichtern und Körperhaltungen arbeiten kann. Und da kommen dann wieder sehr klassische Züge. Der ursprünglichen Tierfabel kommen dann wieder im modernen Comic, sag ich mal, raus, wo man dann wirklich die Tiere komplett zu Trägern menschlicher Verhaltensweisen auch wieder macht. Das hat dann Kafka mit seiner Hundestory gemacht. Das macht aber auch eben Bill Watterson bei Calvin und Hobbes mit seinem Tiger, der ja eigentlich ein Plüschtiger ist und nur in Calvins Fantasie wahrscheinlich zum Leben so erweckt ist. Aber der Leser nimmt ihn eben auch als lebendig wahr. Und Wahrnehmung ist einfach ganz wichtig. Wie nehmen wir Tiere wahr und wie stellen wir sie dann auch dar und wie nehmen wir Menschen wahr und wie stellen wir sie durch Tiere dann dar? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel einfach zu jeder Art von Tierfantasy. Und weil ich gerade Ducks und Entenhausen gesagt habe, Walt Disney bespielte ja jetzt seit Jahrzehnten die ganze Klaviatur der Tierfantasy, ne? Also von diesen ganzen klassischen Tiere sind Tiere, also König der Löwen, 101 Dalmatiner, Kappa und Kappa, bis hin zu, oder Dschungelbücher eben auch, Jungle Book in der Einzahl bei Disney, eigentlich waren es literarisch zwei Dschungelbücher und sind halt die Mowgli-Geschichten bei Disney und dann aber auch, und das finde ich ein schönes Beispiel, so Sachen wie Robin Hood, auch von Disney, ganz klassische Tierfantasy, die aber schon wieder ja diesen Mythos von Robin Hood, der ja ein menschlicher Mythos ist, mit Tierfiguren plötzlich komplett nochmal verändert und noch neue Ebenen hinzufügt, die einerseits einfach nur der Unterhaltung dienen, aber eben auch wieder der Überspitzung, weil ja jedes Tier, wie wir schon festgestellt haben, diese Attribute hat. Also Robin Hood ist ja nicht umsonst ein Fuchs und sein etwas tumper Kumpel Little John ein Bär. Da sind wir wieder bei der bösen Darstellung des Bären. Und die Schlange im Diensten des Sheriff von Nottinghams, der so ein nicht majestätischer Löwe ist. Also diese Sachen haben sich immer bewahrt, was du vorhin gesagt hast. Dieses Avatarhafte für gewisse Eigenschaften.
Und aus diesem Impuls von Disneys Robin Hood, mit den tierischen Helden, ist dann Mausgard entstanden übrigens. Das ist jetzt eine relativ moderne Tierfantasy, die es seit 2006 gibt.
Von Künstler David Peterson, genau.
Von David Peterson. Und das war seine Inspiration. Also sprich, diese Impulse der unterschiedlichen Kulturen, die reichen dann bis heute und sorgen dafür, dass die sich großer Beliebtheit erfreut. Also Mausgard dürfte der ein oder andere sicherlich kennen. Er ist ja auch eine ganz sympathisch putzige Variante der Fantasy, die vielleicht so ein bisschen die Tonalität auch noch mitträgt von Der Wind in den Weiden. So ein klein wenig. Natürlich geht es da schon ein bisschen kämpferischer zur Sache, ne? Und auch ein bisschen ernster, aber letztlich bewahrt sich das Ganze innerhalb der Fantasy dann noch so etwas charmant Abenteuerliches.
Ja, ich würde einen Schritt zurückgehen bei Mausgard tatsächlich, weil die Größenverhältnisse bleiben. Das ist ja in Wind in den Weiden anders. Ne? Die Kröte ist fast so groß wie der Maulwurf und so. Bei Mausgard sind die Mäuse wirklich sehr klein und die Fressfeinde dann sehr groß und teilweise sind auch nur die Mäuse anthropomorphisiert als mittelalterliche Gesellschaft, während die Schlange oder der Fuchs einfach sind, wie sie sind. Und die Mäuse dann ja auch auf Vögeln fliegen zum Beispiel und so Sachen. Und ich glaube aber, dass das auch so eine, das ist innerhalb der Tierfantasy auch nochmal so eine Besonderheit, wenn nur eine Spezies anthropomorphisiert wird quasi, weil man dann so wieder die menschliche Gesellschaft auf genau diese, auch diese egozentrische Sicht nur der eigenen Gesellschaft wieder ausdrückt. Ne? Also die Mäuse entwickeln quasi eine Kultur und der Fuchs schleicht durch die Gegend wie immer.
Da gibt es noch eine weitere Facette, die man mit Mausgard vergleichen kann. Jetzt sind wir also mitten in der Gegenwartskultur der Tierfantasy schon. Und zwar hatte ich Guelph erwähnt. Und das kommt ja von Larry McDougall. Das ist eine eigene Tier-Fantasy-Welt. Und er beschreibt sie als Mischung aus Der Herr der Ringe auf der einen Seite, also episch angelegt und so weiter, und Der Wind in den Weiden auf der anderen Seite. Also, und das zeigt ja nur, wie stark dieser Klassiker bis heute noch wirkt. Und der hat dazu eine Kickstarter-Kampagne gestartet zu Guelph und da einen sogenannten Survival-Guide angeboten. Und das fand ich ganz sympathisch, denn da beschreibt er auf 145 Seiten eine Welt, in der es einen Kampf gibt zwischen den Kräften des Todes, symbolisiert durch die Raben, und des Lebens, symbolisiert durch die Spatzen. Und das war für mich als Pen-and-Paper-Rollenspieler ganz interessant, denn das ist kein abgeschlossenes System gewesen, aber es las sich so wie ein Kampagnenbuch zu dieser Tierfantasy.
Er wollte eigentlich nur die Welt bauen. Er hat es gar nicht so die explizite eine Geschichte oder Quest dafür stellen wollen, sondern er will diesen Kosmos schaffen. Und inzwischen hat er ja sogar jetzt gerade, während wir hier das aufnehmen, einen zweiten Band veröffentlicht. Also diese Welt beschäftigt ihn immer noch. Und ich finde auch, ich habe das durch deinen Artikel online auch kennengelernt, mir dann sofort besorgt. Und es ist eine wahnsinnig faszinierende, schöne Welt, die diese, ja, Auenland und Themsetal, Wind in den Weiden Gemütlichkeit mit aber richtig harscher Fantasy verbindet dann wieder. Also ganz tolle, ganz toller Weltenbau, super schön illustriert, auch sehr oldschool, finde ich, vom Strich, was sehr gut dazu passt. Also sieht eher so nach 70ern, 80ern aus, jetzt als nichts digital oder so, ja. Total faszinierendes Projekt. Und auch wie du sagst, man liest diese Beschreibungen wie aus so einem Rollenspiel-Kampagnenbuch, aber trotzdem hat es sowas von Kurzgeschichten-Flair, die Vignetten irgendwie, dann sind auch so ein paar Alltagsszenen und Figuren. Also es ist ein ganz faszinierendes Mischmasch und es funktioniert sehr gut eben durch diesen Tier-Fantasy-Ansatz. War eine total, total tolle Empfehlung von dir und auch echt eine Entdeckung dann für mich.
Ja, es trifft meinen ästhetischen Nerv, was Tier-Fantasy angeht, auch. Ich hatte ja gesagt, es kann schon mal kitschig werden. Und da hat ja auch jeder so seine eigene Vorstellung, wo er sich wohlfühlt, ne, mit welchem Grafikstil. Und der McDougall in Guelph trifft den sehr gut. Der hat natürlich richtig Erfahrung. Der hat für Steve Jackson Games hat er gearbeitet und unter anderem für das Rollenspielsystem GURPS schon einiges illustriert und für White Wolf gezeichnet. Also der und ist schon
im Background, ja.
Ja, der hat schon Background und ich finde es ganz schön zu sehen, wie er mit dieser Erfahrung eben es hinbekommt, ja tatsächlich so eine Mischung aus Tolkien und Wind in den Weiden da lebendig werden zu lassen. Das zeigt vielleicht, also diese Sehnsucht oder dieses Idyllische, was wir da sehen, oder dieses Gemütliche, warum man sich gerne damit beschäftigt, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein Teil des Zeitgeistes. Und Leute verkleiden sich ja auch seit Urzeiten schon gerne, eben auch wie Tiere. Und im Grunde ist die Fabel auch eine Mutter des Cosplays tatsächlich. Denn eine der berühmtesten Geschichten, Tiergeschichten, also Der Hase und der Igel, die ja auch in, ich glaube auch bei Grimms Märchen vorkommen, die haben im 19. Jahrhundert, waren die eben vor allem im deutschsprachigen Raum sehr bestimmend. Also darüber hat man diskutiert, das war geläufig, man kannte die Geschichten in- und auswendig, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen. Und da gab es schon sogenannte Künstlergesellschaften, die dann einen Märchenball aufgeführt haben. Heute würde man sagen, so ein Cosplay-Event oder so. Und auf diesem Märchenball trugen die Leute dann Kostüme von Hase und Igel. Und wenn man das mal vergleicht mit den ersten Illustrationen und Zeichnungen zu Hase und Igel, dann entspricht das im Grunde genau dem. Also diese Tiere haben sich genauso angezogen, wie es damals halt Mode war, und man trug on top noch eine Maske eines Hasen oder eines Igels. Und wenn man heute diese Schwarz-Weiß-Fotos sieht von den Leuten, die bei so einer Künstlergesellschaft aktiv waren, dann fühlt man sich halt schon erinnert an ja aktuelle Cosplay-Szenen, ne? Wo die Leute sich eben auch in ihre Fantasy-Helden verwandeln.
Wusste ich nicht, das ist eine schöne Anekdote. Man sieht aber, dass diese Tierfantasy uns Menschen schon sehr lange beschäftigt, fasziniert, begeistert, unterhält und dass sie eben auch sehr viele Nuancen hat in ihrer Ausprägung, in ihrer Auslebung, wie du gerade erzählt hast, und dass es genauso möglich ist, einfach nur unterhalten zu werden und mit den Tieren mitzufiebern, wie in Watership Down unten am Fluss, aber eben auch diese politische Dimension haben kann, wie bei Farm der Tiere von Orwell, und dass das Spektrum einfach wirklich wahnsinnig breit mal wieder ist.
Würdest du sagen, dass Watership Down nach Der Wind in den Weiden so das ziemlich wichtigste Werk innerhalb dieser Tierfantasy ist?
Eigentlich schon, ja. Aber ich würde auch immer wirklich die Farm der Tiere noch mitnehmen, damit man auch diese politische Dimension noch hat. Hat aber natürlich auch ein bisschen mit meiner persönlichen Vorliebe zu tun. Wie gesagt, ich war mal sehr lange ein sehr großer Richard Adams-Fanboy, habe dann auch Shardik gelesen, Die Hunde des schwarzen Todes, auch seine anderen Bücher, die nichts mit Tieren hatten. Er hat ja auch noch Traveller geschrieben über das Pferd von General Lee aus dem US-Bürgerkrieg. Also meine Vorliebe für Richard Adams und auch für Hasen befeuert sicherlich dann auch mein Blick auf Watership Down. Und natürlich ist es auch ein Werk der Weltliteratur, ein Wahnsinnserfolg, genauso wie Wind in den Weiden und Farm der Tiere. Und ich, auch wenn man nicht immer nur Güte und Erfolg koppeln sollte, ich glaube, in dem Fall ist es einfach okay zu sagen, die sind auch nicht umsonst die berühmtesten, bekanntesten und meist verbreiteten Tier-Fantasy-Werke im westlichen Raum. Und deswegen würde ich auch sagen, ja, die gehören schon on top. Und wenn man, und vor allem das Schöne ist ja auch, wenn du jetzt, sage ich mal, Watership Down und Wind in den Weiden und Farm der Tiere liest, dann hast du eigentlich auch so, die sind ja nicht besonders dicke Werke, und dann hast du eigentlich die komplette Bandbreite einmal gesehen, was die Tier-Fantasy kann. Sie kann tierisch unterhalten, sie kann politisch, ja nicht belehren, aber aufmerksam machen, und sie kann total vermenschlichen und dich in so eine Anderswelt, so eine Sehnsuchtsort wie das Themsetal ziehen, was die Macht auch dieser Tierfantasy, die den Variantenreichtum, aber auch die Macht zeigt. Und ja,
das ich an Unten am Fluss, so heißt es ja im Deutschen, was mich daran so fasziniert hat, also das Original ist ja erschienen 1972, von Richard Adams geschrieben. Es war auch ein super Erfolg. Also das ist auch so eine Gemeinsamkeit mit Der Wind in den Weiden. Es hat sich zu seiner Zeit richtig gut verkauft. Es gibt natürlich einige Unterschiede zum Klassiker, aber was mich da als Fantasy-Fan auch gefreut hat, ist, dass der Adams versucht hat, auch die Sprache der Kaninchen so ein bisschen zu simulieren. Es ist zwar jetzt nicht so extrem ausführlich geworden, aber es gab da dann in einigen Ausgaben, glaube ich, auch so ein kleines Wörterbuch, wo es dann eine Übersetzung gab von bestimmten Begriffen.
Ja, zum Beispiel von der Losung, die haben ein eigenes Wort für den Kaninchencode zum Beispiel gehabt, das war immer sehr witzig, sowas. Und Adams hatte auch eine Fortsetzung geschrieben, die sich dann komplett auf die schon im ersten Band eingeführte Kaninchenmythologie über diesen göttlichen Kaninchen-Urvater und so eingeschossen hatte. Also er hatte auch sehr Fantasy-typisch etwas betrieben mit dieser Kaninchenmythologie, will ich damit sagen.
Ja, die hat er tatsächlich ausgearbeitet. Ne?
Es gibt ja im ersten Roman schon immer diese Passagen, die diese Mythologie quasi nacherzählen. Und im zweiten Band, das war eine Kurzgeschichtensammlung, wo 70% dann nur eben Abenteuer von Elira, heißt er, glaube ich, ausgesprochen, der Kaninchenstammvater.
Und es gibt einen Mond und einen Symbol des Todes und,
ja, und Regenbogen. Genau, alles.
Also der hat sich da wirklich richtig ausgetobt und versucht, dem Ganzen auch eine gewisse Glaubhaftigkeit innerhalb der Welt zu geben.
Und ich habe ja auch ich weiß gar nicht, bei welchem Podcast das, da hatte ich ja auch diese wunderschöne Comic-Adaption von Watership Down als Mitbringsel gehabt. Was uns dann jetzt hier auch schon wieder fast an den Schluss unserer heutigen Aufnahme bringt, weil wir natürlich uns zwei tierisch fantastische Mitbringsel ausgesucht haben diesmal.
Ja, und ich habe mich bisher zurückgehalten, das nicht zu oft zu erwähnen. Wir hatten jetzt Der Wind in den Weiden als vielleicht den Klassiker, den Startschuss für die moderne Tierfantasy. Unten am Fluss und Animal Farm haben wir erwähnt als zwei weitere wesentliche. Und dann würde ich einen Roman nennen, der da mithalten kann und den ich als für mich besten der modernen Tierfantasy empfinde. Und das ist von Ted Williams, Traumjäger und Goldpfote. Das war sein erster Roman, der hieß im Original Tail Chaser Song. Ist 1985 erschienen. Die meisten von euch werden Ted Williams kennen als den Verfasser vom Drachenbeinthron und so weiter. Also der ist ja heutzutage gar nicht mehr wegzudenken.
Oder vom Otherland Cyberpunk-Werk,
ja. Otherland, richtig. Also da könnte man, da werden wir vielleicht nochmal ein eigenes Gesprächsformat dazu machen, zu Ted Williams. Aber sein Traumjäger und Goldpfote ist für mich einfach ein zauberhaftes Beispiel dafür, wie man sich, wenn man die Maßstäbe ansetzt eines Tolkien, also dass man wirklich eine Welt erschaffen möchte mit Sprache, Charakteren, Figuren, aus einer tierischen Perspektive, in diesem Fall natürlich der personifizierten Katzen. Also was man da rausholen kann. Und gerade für Katzenfreunde wie mich ist das einfach eine richtig schöne poetische Fundgrube. Denn Ted Williams beschreibt da eben das Abenteuer aus der Perspektive von Katzen. Da passieren auch unheimliche Dinge. Es gibt eine Mythologie. Die Katzen sprechen untereinander auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig bekommt man ein Gefühl dafür, wie diese Wesen, an denen wir ja bis heute noch scheitern, was die das Durchschauen und Durchdringen ihrer Merkmale angeht. Selbst die Wissenschaft. Ja. Also wir scheitern daran, weil diese Wesen so mysteriös im besten Sinne sind. Und das wird in Traumjäger und Goldpfote wunderbar dargestellt. Und was mich als Fantasy-Fan freut, ist, es gibt da Einflüsse der Sword and Sorcery und der Folktales in diesem schönen Buch. Und Williams hat eben die Sprache. Und in dieser Sprache steckt auch eine Hommage an einen Roman, über den wir auch schon gesprochen haben, und zwar an Elric von Michael Moorcock. Also die Sprache der Katzen, die wird so ein bisschen auch mit Gesängen und so weiter beschrieben. Und es gibt da einen Katzengott, der nennt sich im Deutschen leider Tiefklar Urmutter. Im Englischen heißt er aber, und ich buchstabiere das jetzt erstmal, M-E-E-R-C-L-A-R. Jetzt mehr klar. Jetzt wird aber innerhalb dieser Katzensprache das C wie ein S ausgesprochen. Und das lernt man auch, während man dieses Buch liest, bekommt man ein Gefühl dafür. Und diese Katzengottheit heißt also eigentlich Mirsla. Also nicht klar, sondern Sla. Und das Interessante an diesem Namen ist, dass der Lord der Katzen in Michael Moorcocks Elric eben auch genauso heißt. Und das ist eine schöne Hommage, die ich erst sehr spät überhaupt erkannt habe als solche von Ted Williams an Michael Moorcock. Und ich kann Traumjäger und Goldpfote jedenfalls nur wärmstens empfehlen. Das ist, was den Sprachstil angeht, sehr poetisch. Dafür ist Ted Williams ja auch bekannt. Aber es ist eben auch eine spannende Geschichte, die auch sehr unheimliche Züge trägt. Denn man wandert letztlich auch in so eine Art Katzenhölle. Und erlebt da wirklich ein spannendes Abenteuer. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, es ist auch Anfang des Jahres sogar nochmal neu als deutsches Taschenbuch aufgelegt worden.
Als Paperback und zum ersten Mal mit dem derzeit so beliebten bunt bedruckten Buchschnitt. Also du kriegst jetzt eine Ausgabe mit schwarzem Buchschnitt und goldenen Pfoten darauf, passend zum Titel.
Ja, ich habe in meinem Regal noch eine, ich weiß gar nicht, von wann die ist, eine gebundene Version. Ich glaube, aus dem Weltbildverlag sogar.
Ja, ich habe auch so eine alte Bechtermünz-Ausgabe mit so einem ockerfarbenen Hardcover-Einband und die Illustration, die ich auch auf den neuen Ausgaben gar nicht kenne.
Ja, und das Interessante für mich ist, manchmal wirken Bücher, je nachdem, in welchem Lebensalter man sich befindet und in welchen Umständen man gerade unterwegs ist, anders. Und ich habe, als ich Traumjäger und Goldpfote das erste Mal las, hatte ich noch keine Erfahrung mit Katzen, kein Haustier. Als ich es dann las, als ich mehrere Jahre mit Katzen Erfahrung gesammelt habe, war das wirklich nochmal wesentlich faszinierender und schöner. Denn Ted Williams ist natürlich auch mit Katzen aufgewachsen, der kennt die sehr gut und das merkt man einfach. Also der hat da wirklich eine sehr sensible Antenne für diese Wesen. Also von daher hat er das wirklich meisterhaft gemacht. Also das ist ein tolles Fantasy-Buch.
Anders als du bin ich ja nicht so der Katzentyp, ich bin eher der Hundetyp und natürlich der mit den Cyborg-Wölfen tanzt. Und trotzdem habe auch ich heute ein Tier-Fantasy-Werk mit Katzen dabei. das ich vor ein paar Wochen erst sehr begeistert gelesen habe, nämlich Die Katzen des Louvre. Das ist ein Manga von Taiyo Matsumoto. Der hat mich schon vor kurzer Zeit mit seinem Weird-Fiction-Comic Go Go Monster sehr, sehr begeistert. Und jetzt gibt's eben bei Reprodukt eine deutschsprachige Ausgabe von Die Katzen des Louvre. Das sind im Original zwei Bände. Auf Deutsch ist es gleich ein Hardcover-Sammelband mit 400 Seiten. Aber das ist ein wirklich ganz toller Comic. Wenn man es stark vereinfachen wollte, könnte man ihn so als eine Mischung aus Nachts im Museum und Cats beschreiben. Aber das würde der Story und ihren Ideen und ihrer Tiefe überhaupt nicht gerecht werden, weil da ist auch eine ganze Menge Ghibli-Charme drin und eine Menge Gamen-Magie, ganz viel Emotion, ganz viel Fantasy. Die Prämisse ist letztlich, dass es eine Museumsführerin aus dem Louvre und zwei Nachtwächter gibt und die kommen eben den titelgebenden Katzen des Louvre auf die Spur, die da so heimlich im Museum leben. Und in den Szenen aus Sicht der Menschen sind es immer normale, richtige Katzen, aber wenn es dann aus Sicht der Katzen erzählt wird, werden die ohne Erklärung sozusagen einfach zu Katzenmenschen. Also so sehr stark anthropomorphisiert. Und hier wird also zwischen verschiedenen Wahrnehmungen und so auch Modellen der Tierfantasy innerhalb ein und derselben Geschichte geswitcht letztlich.
Sehr interessant. Und ich hätte gedacht, du bringst was ganz anderes mit. Und zwar habe ich fast darauf getippt, dass es der Stein von Dankton ist, also diese Liebesgeschichte zwischen den Maulwürfen.
Kenne ich auch, ja. Aber nee, mich hat diesmal wirklich, wo wir Tierfantasy ausgemacht haben, wusste ich sofort, ich will euch von diesem, die Katzen des das Louvre erzählen, das ist übrigens größtenteils schwarz-weiß gehalten und zwischen den Kapiteln gibt es auch immer so Einzelseiten, wo eine Katze vor einem ganz berühmten Kunstwerk im Louvre herumlungert oder drauf schläft oder so. Also der Louvre ist ein ganz wichtiges Stück dieser Geschichte, nicht nur als Setting, denn es gibt, die Katzen haben genauso wie manche Kinder die Fähigkeit, dass sie in die Bilder im Louvre rein können, sich dann in den Geschichten hinter den Bildern quasi verirren können. Also das wird dann auch wirklich sehr, sehr fantastisch und poetisch. Und für mich gibt es eine ganz große Leseempfehlung für diesen Manga. Abgeschlossener Band ist auch sehr schön. Fand ich auch an deinem Ted Williams-Tipp schön, weil es eben keine Serie ist, sondern so ein Einzelwerk, in den so ein Künstler alles reingepackt hat, alles gesagt hat, was es zum Thema gibt. Und deswegen haben wir hier jetzt zum Schluss den Katzen Doppelschlag, auch wenn ich dich mit den Maulwürfen enttäuscht habe.
Ich wollte sie zumindest mal erwähnen, weil neben Ted Williams Traumjäger und Goldquote gilt halt William Horwoods Der Stein von Dankton auch als ein Beispiel für moderne Tierfantasy. Stammt aus den 80ern, ne? Also ist jetzt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und daraus hat er, glaube ich, auch eine kleine Reihe gemacht.
Und William Horwood hat dann später auch drei Romanfortsetzungen offizielle zu Wind in den Weiden geschrieben übrigens. Also der ist ein Tier-Fantasy-Crack auch irgendwo gewesen.
Das ist doch nochmal eine schöne Klammer für dieses Gespräch. Das wusste ich gar nicht.
Ja, wir überraschen uns auch immer gegenseitig mit unserem nerdigen Wissen. Ist doch schön. Also dann, wenn ihr jetzt was lesen wollt nach diesem Podcast, außer Wolfszone versteht sich, dann Wind in den Weiden, Watership Down, Der Stein von Dankton, Traumjäger und Goldpfote, Die Farm der Tiere oder Die Katzen des Louvre. Und ihr habt so eine sehr schöne Grundausbildung in Sachen Tierfantasy.
Das ist doch mal eine wunderbare Lektüreliste zum Abschluss dieses Podcasts. Ich denke, mehr Auswahl geht eigentlich nicht. Vermutlich haben wir das ein oder andere trotzdem vergessen.
Ja, tun wir ja immer.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem Plausch über Tiere, Fabeln und Co. Wie wir beide. Und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.